Leute am Sonntag. Sina Peschke trifft den Comedian Wiegald Boning.
Einen wunderschönen guten Morgen und ich muss euch vorher noch sagen, das Interview mit Wiegald ist wirklich reiner Zufall. 2 Tage lang haben Wiegald Boning und ich versucht, über Internet miteinander zu sprechen. Macht man ja jetzt so. 3 Versuche, sogar mit Techniker, und 3-mal ging sowas von schief. Einmal war der Computer von Wiegald älter als er selbst, dann hat er sich einen neuen besorgt. Dann war die Internetleitung in München so schlecht wie sonst nur auf der A9 kurz vor Berlin. Mir wurde heiß und ich war fast dabei, komplett die Nerven zu verlieren. Nur Wiegald Boning wurde jedes Mal ruhiger. Gibt's ja nicht, habe ich mir gedacht. Was hat der Mann genommen, dass er immer entspannter wurde, wo andere schon beim 2. Versuch gesagt hätten, ach, Frau Peschke, tut mir leid, das wird nichts, wir lassen das lieber. Am Ende hat es wahrscheinlich nur geklappt, weil Wiegald Boning bis zum Schluss wirklich geglaubt hat, er ist bei Verstehen Sie Spaß und jemand wollte ihn in den Wahnsinn treiben. Kein Scherz. Wiegald Boning und die perfekte Leitung gleich bei Leute am Sonntag. Was bin ich froh. Einen wunderschönen guten Morgen, Wiegald.
Guten Morgen.
So, ich bin nicht nur begeistert, sondern ich kann ja gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du so technisch versiert bist.
Ja, ich habe jetzt auch alles an Kenntnissen zusammengenommen, um dieses Gespräch hier stattfinden zu lassen.
Ja, wir sind beide Ü50 und das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen maximal dazulernen in diesen Zeiten, ne?
Absolut. Also für mich ist jetzt das ganze Zoom und sonst wie Zeitalter total ungünstig. Ich lebe in so einem Stahlbetonhaus aus den 70ern, wo überhaupt schon ein Telefonnetz durch die Luft ohne Kabel, da wurde bei der Herstellung nicht dran gedacht. Also ich muss schon für ganz normale Telefonate eigentlich auf die Terrasse gehen. Und ich bin jetzt drin, was mir zu denken gibt. Mal sehen, ob's gut geht.
Ich hatte noch auf die To-Do-Liste geschrieben, dass du dir einen Kaffee kochen sollst oder irgendetwas anderes, was dich weckt. Hast du daran gedacht?
Ja, so einen Restkaffee habe ich jetzt auch noch in der Tasse.
Ja. Okay, also wir fassen jetzt mal zusammen. Unser Eins hat Corona ganz schön in den Hintern getreten. Findest du nicht auch?
Ja, wobei bei mir geht's eigentlich noch. Also mein letztes Jahr war geschäftlich prima so. In diesem Jahr ist der Kalender allerdings leer, also vielleicht kommt es einfach zeitverzögert bei mir an. Ich bin gesund und zahlungsfähig. Ich habe sehr kleine Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind. Die Großen sind schon, der eine noch mit Bachelor, der andere mit Masterstudium beschäftigt. Die sind, sagen wir mal, unterschiedlich davon getroffen, aber sind alt genug, um zu erwarten, dass die irgendwie, dann lernen sie halt Yoga in ihrer Freizeit oder so und können auch mit dem Computer besser umgehen als der Papa. Also, und dadurch, dass ich mich um die kleinen Kinder zu kümmern habe, wird mir die Zeit auch nicht jetzt zu lang, dadurch, dass man sich viel drin aufhalten musste in den letzten Monaten. Es ist schon in Ordnung, so aus meiner Sicht. Es gibt Leute, die sind härter gebeutelt als ich.
Wie ist es eigentlich in deinem Alter, wenn du nochmal anfangen musst, mit Lego auf dem Fußboden so zu spielen?
Ich lege mich auf die Seite, also dass die Kniegelenke direkt nicht so belastet werden, aber das ist total in Ordnung. Ja, also ich bin schon immer Fan von Klemmbausteinen, sagt man ja jetzt, gewesen. Ich kann mich damit durchaus mal 10, 20 oder auch 50 Minuten beschäftigen. Das geht.
Das klingt so, als wärst du gelassener als bei den ersten beiden.
Das ist der entscheidende Vorteil. Das bin ich. Also früher dachte man, mischt sich in den Streit zwischen den Geschwistern ein, was ich am Anfang regelmäßig gemacht habe, weil ich irgendwelche schlauen theoretischen Bücher gelesen habe, in denen das womöglich sogar empfohlen wurde, ist das jetzt gar nicht mehr der Fall. Also da winke ich ab und sage mir, das geht schon vorbei. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes oder übernächstes. Da ist schon durchaus ein Phlegma eingezogen und das ist auch gut so.
Ja, Wiegald, apropos Corona, sammelst du eigentlich immer noch liegen gebliebene Corona-Masken oder war das ein Witz, was ich da gelesen habe?
Nein, ich habe da dann nicht wirklich mit angefangen. Und zwar gar nicht, weil mich das Sammelgebiet nicht interessieren würde, aber ich hätte dann früher konsequenter das betreiben müssen. Dann hätte ich jetzt natürlich eine stattliche Sammlung zusammen. Vor allen Dingen, wenn da so ein Auto über so eine FFP2-Maske drüber fährt, hat man ja auch so einen interessanten Reifenabdruck. Also da ist künstlerisch einiges drin, aber jetzt ist auch wurscht. Also ich bin eh etwas Corona-müde, wie die allermeisten von uns und beschäftige mich lieber mit anderen Dingen als jenen, die mit dieser Welt der Viren zusammenhängen.
Wozu bist du eigentlich alles schon gekommen, was sonst auf Ewigkeiten liegen geblieben wäre?
gute Frage. Ich habe vor 20 Jahren mir vorgenommen, jede Woche Marathon zu laufen einmal. Da bin ich dabei und das klappt gut. In Anbetracht eines Überhangs an Zeit kann ich das sehr gut in die frühen Morgenstunden packen. Wobei ich hier ja in Bayern bin und ich bin ja Nachtsportler, wie der eine oder andere weiß. Ich habe ja das Buch geschrieben, Bekenntnis eines Nachtsportlers. Und hier war ja bis vor einiger Zeit Ausgangssperre. Also man durfte erst ab morgens um 5 laufen, was für mich dann schon spät will ich nicht sagen, aber schon dazu führte, dass ich vorher manchmal 2 Stunden Kaffee getrunken habe, ehe ich endlich loslaufen durfte.
Also, das ist also nicht neu. Ich hatte ja gedacht, das hattest du dir erst für dieses Jahr vorgenommen, wöchentlich einen Marathon zu laufen, aber das ist schon ein 20-Jahre-Projekt.
Nein, also ich habe das dieses Jahr, ziehe ich es durch, aber das muss ja auch ein bisschen vorbereitet werden. Also seit August war ich da mit täglichem Training mit beschäftigt, erstmal die Grundlagen dafür zu legen.
Also, verstehe ich dich richtig, ist das jetzt über die Woche 42 Kilometer oder am Stück?
Nee, in der Woche sind das so 80 bis 100 und einmal die Woche dann die lange Strecke quasi.
Und darf ich die aktuelle Zeit wissen und vielleicht noch den Schrittzähler dazu, den Stand?
Nein, total langsam. Also zwischen 4:30 und 5 Stunden bewege ich mich. Das ist selbst für meine Verhältnisse eher langsam, aber ich habe schon gelernt, dass ich nicht aufs Tempo achten sollte. Sonst ist das Experiment schnell beendet. Also wenn ich wirklich bis zum 31.12. 52 Mal die Strecke hinter mich gebracht habe, will, dann sollte ich tunlichst schön langsam unterwegs sein.
Okay. Nur nicht tudeln. Ist das das, was man wirklich erst ab 50 schafft? Oder hättest du es auch vorher
gemacht? So Langstreckenlauf mache ich eigentlich, also mit 15 oder 14 hat es angefangen. Marathon laufe ich mit 30 ging das los. So, ich habe auch schon vorher jetzt ein paar Dutzend zusammengetragen. Aber dieses Vorhaben, jede Woche einzulaufen, das beseelt mich seit 20 Jahren. Hab mir das aber auch nie so richtig zugetraut. Jetzt ist eine gute Gelegenheit. Also man hat einfach auch ein Ziel, das jetzt mal gar nichts mit Corona zu tun hat. Zumindest mal unmittelbar. Über Eck vielleicht schon. So. Und das macht mir großen Spaß.
Ich habe dich neulich in einem Video gesehen, wie du den Bodensee durchschwommen bist.
Das war 2014, da hatte ich mal so einen Schwimmrappel. Ach so. Genau. Ich bin ja absolute Landratte. Ich bin sehr schlecht im Schwimmen. Und als ich Schwimmkurs gemacht habe mit 6 Jahren, da kann ich mich vor allen Dingen dran erinnern, dass ich immer furchtbar gefroren habe. So war es dann interessanterweise auch 2014. Also ab Ostern bin ich immer im Freiwasser unterwegs gewesen und habe dort völlig neue Körperfunktionen kennengelernt, in Form von sehr starkem Zittern. Aber vielleicht das auch noch tatsächlich eine Altersfrage, dass man solche neuen Körperempfindungen dann noch zu genießen lernt. Denkt ja. Man, hui, da passiert ja noch was.
Also, ja. Das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch. Wir fassen mal zusammen. Wiegald Boning läuft gerade dem Virus sozusagen davon, weil du momentan auch nicht ausgelastet bist. Mit Live-Auftritten ist es eher schwierig. Dafür ist es ja umso schöner zu hören, dass es ab Donnerstag, ab 1. April trotzdem was zu lachen gibt, obwohl keiner lachen darf, nämlich bei LOL, einer neuen Comedy-Show auf Amazon Prime. Und darüber sprechen wir gleich. So, wir brauchen wieder was zu lachen. Das hat sich auch Bulli Herbig gedacht und die besten deutschen Komiker und Comedians unter Vertrag genommen im neuen Format LOL, Last One Laughing, was so viel heißt auf Deutsch wie Wer zuletzt lacht, obwohl nämlich, und das ist ja das Schwierige an der Sache, obwohl keiner lachen darf, sonst fliegt er raus. Es ist wirklich sehr kompliziert zu erklären, deswegen überlasse ich das auch gerne dir.
Ist gar nicht so kompliziert. Man nehme 10 Komiker, stecke sie in einen Raum, der mit einer Kochnische, einigen Sofas, sogar ein Bücherregal auch ausgestattet ist. Außerdem einem Raum mit allerhand Utensilien, die humoristisch eingesetzt werden können. So, und diese 10 Personen müssen jetzt 6 Stunden miteinander verbringen, ohne dass sie lachen. Aber sie müssen die anderen oder dürfen die anderen zum Lachen bringen. Wer lacht, fliegt raus. Eine Regel, die extrem strikt angewendet wurde. Vor allen Dingen auch wusste ich im Vorfeld gar nicht, dass man auch schon rausfliegt, wenn man über die eigenen Scherze lacht. ganz, ganz wichtiges Detail, wie ich dann lernte.
Ja. So, das klingt jetzt alles relativ nachvollziehbar. Danke für die Erklärung. Aber kommen wir doch mal zur Besetzung. Da sieht die Sache nämlich schon ganz anders aus. Ich fange mal an und muss jetzt mal checken, dass ich auch niemanden vergessen habe. Caroline Kebekus, Kurt Krömer, Anke Engelke, Teddy Teclebrun, Rick Kevanian, Max Giermann, Thorsten Sträter, Barbara Schöneberger, Mirko Nonchev und natürlich auch mit dir. So, und jetzt haben wir das Problem. Das wahre Problem.
Was ist denn das wahre Problem?
Also allein schon, ich durfte ja mal lunzen, wie man bei uns sagt. Also ich durfte mir schon zwei Folgen anschauen. Und allein schon, wie ihr euch das erste Mal gesehen habt, ja, ihr seid ja alle in Lachen ausgebrochen. Das am Anfang war es ja noch gestattet. Und das hatte so den Anschein, als ob ihr voneinander nichts gewusst habt. Stimmt das?
Ja, also es gab vorher eine sehr große Liste mit Namen, so als man verhandelte darüber, ob man mitmacht oder nicht. Da fragt man ja immer, wer ist denn noch so dabei?
Ja.
Und dann gab es eine lange Liste mit Namen, der könnte dabei sein, der nicht. Wer es am Ende sein wird, erfuhr man tatsächlich erst in dem Moment. Hätte ich gewusst, dass Mirko Nonchev tatsächlich dort auftaucht, hätte ich mir meine Mitwirkung viel besser überlegt, weil ich habe keine Chance, wenn Mirko Nonchev auch nur in einem Radius von 50 Metern sich in der Nähe befindet, länger durchzuhalten als wenige Minuten. Dachte ich. Ich darf jetzt gar nicht zu viel verraten, nehme ich an, nicht?
Ich habe lange
durchgehalten. So, ich lasse es mal offen. Aber ich hatte Angstgegner, das ist das, was ich sagen möchte.
Ja, es ist
also,
richtig.
Wenn Mirko Nonchev auftaucht, es ist eines der wenigen Genies, denen ich in meinem Leben begegnet bin. Insofern, als dass Mirko Nonchev mit einer übermenschlichen Macht des Lachenmachen ausgestattet ist.
Das ist wirklich so, ich kann das nur unterschreiben und mir geht's im Grunde genommen genauso wie dir. Ihr wart ja Kollegen bei RTL Samstag Nacht und ich habe letztes Jahr zum 70. Geburtstag mit Hugo Egon Balder gesprochen und hab ihn danach gefragt. Ich sage, sagen Sie mal, wo ist denn eigentlich der Nonchef abgeblieben? Und da sagt er so, ja, keine Ahnung, in der Versenkung verschwunden, er hat auch nichts von ihm gehört. Wo war der denn die ganze Zeit?
Ja, der macht ja immer mal Auftritte. Bei Mario Barth sitzt er auf dem Sofa, dann ist eine Fernsehsendung. Also ist ja nicht so, dass Mirko jetzt gar nichts macht.
Ja.
Aber Mirko sitzt auch gerne auf dem Sofa einfach zu Hause, also nicht bei Mario Barth. Und hat ja auch noch ein Privatleben. Also er ist nicht so, dass er zwischendurch abgetaucht ist oder in seinen eigentlichen Beruf als Zahntechniker zurückgekehrt ist. Also nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Ich habe auch kein Gespräch darüber mit ihm begonnen in dieser Sendung. Ich habe überhaupt tunlichst versucht, mich in der anderen, diametral entgegengesetzten Zimmerecke aufzuhalten, um ja nicht in Gefahr zu geraten, indem ich solche Fragen stelle.
Ist ein Punkt, den ich auch nicht wusste, dass der mal Zahntechniker war, meine Herren.
Ja.
Also das wäre der Bankrott für die Zahnarztpraxis, wenn er noch arbeiten würde.
Das weiß ich nicht, aber es wäre auch ein Bankrott für die Comedy-Szene, wenn Mirko Zahntechniker geblieben wäre.
Ja, also, oder so.
Und das kann ich schon verraten. Spannend, wer am Ende siegt, wird das immer mehr. Und man leidet mit den Protagonisten mit. Und also das ist für mich auch als Sportsendung völlig beispiellos.
Und wie gesagt, ich durfte ja schon mal reingucken. Und eins können wir ja auch verraten. Babsi Schöneberger musste zuerst gehen, obwohl sie die ganze Zeit gegessen hat. Also den Apfel im Mund oder die Tasse vorm Mund. Nichts hat geholfen, ne?
Ja, irgendwann ist Feierabend. Also 6 Stunden ist eben auch sehr lang. Im Sinne von, man kann eine Maske, die man sich selber auferlegt, nicht so lange durchhalten. Das ist sehr schwierig. Also, wenn man mit Leuten wie Mirko Nonchev zu tun hat, dann wird man irgendwann mürbe. Weil ich will ja hier nicht spoilern. Die Frage ist, ob nicht dein Mirko Nonchev selber auch irgendwann mürbe wird.
Oder so. Gut, wir werden es erfahren, auf alle Fälle. Und du hast vorhin so einen schönen Satz gesagt. Es gibt 3 Genies, die du in deinem Leben getroffen hast. Eines davon ist Mirko Nonchev. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Wer waren denn die anderen beiden?
Helge Schneider würde ich auch dazu zählen. Den habe ich oft live gesehen und das war immer anders und ganz lang und so voller Inspiration. Und schließlich Johann Mühleck. Johann Mühleck, ich glaube 2004, Goldmedaillengewinner in Salt Lake City, Olympische Winterspiele, Langläufer, der dann aber wegen Doping seine Goldmedaille wieder abgeben musste. Und mit dem bin ich mal auf die Zugspitze gelaufen. Ich bin immer nur hinterher und kann mich erinnern, dass ich dort einen Kletterstil im Höllental, also ein Klettersteig, gesehen habe, von hinten, den ich so noch nicht kannte. Und gleichzeitig hat er immer lustige Sachen erzählt und sagte, hoffentlich nervt sich nicht, wenn ich immer Sachen erzähle, aber das muss ich erzählen, damit ich keine Angst habe. Und sowas sagte er, während er zu einem Sprung ansetzte und 2,50 Meter von einem Spitzen, von einer Säulenabdeckung zu einer anderen Säule sprang, auf der er zielsicher wie eine Gämse landete. Und zwischendurch guckte ich mal nach unten und dachte, oha, das machst du bitte nie wieder. So, und dieses sich bewegen in der Natur, wie ich es bei Johann Mühleck gesehen habe, das möchte ich auch mal mit dem Begriff Genie verbinden. Genie im Sinne von, das ist nicht seine Entscheidung, so zu agieren, sondern er wirkt wie eine Marionette an den Fäden eines lieben Gottes, der ihn da vor dem Absturz bewahrt.
Und all diese Beispiele, das sind doch der Beweis dafür, dass Genie und Wahnsinn wirklich eng beieinander stehen.
Kann man so sagen, ja. Ich kenne auch nicht Genies, die in der Nähe des Wahnsinns sind, aber bei Genies mag das so zusammengehen. Ja, das geht für, ja, das mag auch mit schnell kippen in Wahnsinn, genau.
Mirko Nonchef, Wiegald ist ja auch ein alter Kollege von RTL Samstagnacht. Das war die Kultsendung, mit der ihr damals vor mehr als 20 Jahre, oder ist das ja schon bekannt ist geworden es? Seid. Ja. Und deine Rubrik mit Olli Dietrich zusammen hieß Zwei Stühle, eine Meinung.
Genau.
Und ich weiß noch, wie oft ich als Radiomoderatorin euren Song gespielt habe, Die Doofen und Mief.
Ja.
Und das war so ein Grenzfall. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, natürlich. Mief lief auch gar nicht so oft im Radio.
Ja,
also
stimmt.
Ich meine, dass es Sender gab, die das auch gar nicht gespielt haben, obwohl es denen schwer fiel, weil das auch dann so Formatradio, sagte man damals schon, war und eigentlich auch die Nummer 1 der Charts gespielt werden sollte. Da war, das führte zu Diskussionen radiointern.
Ihr habt damit sogar die Nation gespalten. Wir haben es gefeiert, aber wir durften es nicht immer spielen. Wir haben es dann sozusagen off-Records gespielt.
Ja.
so als Motivation für die nächste Sendung. Genau. Aha. Und ich erinnere mich noch an einen Tag in Köln, wo ich eingeladen wurde zur Aufzeichnung von RTL Samstagnacht. Ich war total aufgeregt. Ich dachte, oh, endlich bist du mal hier, kannst du es mal anschauen. Und ich war, wie soll ich sagen, sehr amüsiert über ein kleines Detail, wo ich gedacht habe, aha, so funktioniert das also im Fernsehen. Da habt ihr dann aufgezeichnet, eure Gags gemacht und vor uns war immer so ein riesen Monitor oder so eine Leuchtschrift. Ja. Applaus, Applaus, Applaus und da mussten wir alle klatschen.
Ja, das war so ähnlich. Das hing unter der Decke. Das war so ein Monitor, aber da stand Tor mit mehreren O's.
Ach so.
Das leuchtete auf, das Torschild und dann wurde gelacht und applaudiert. Genau.
So war das mit dem Applaus damals. Ne? Wie macht man, heute spielt man
das
ihn einfach ein,
nicht
oder?
Anders. Ja.
Der war live.
Und heute im Corona-Zeitalter sitzt da jemand mit einem Sampler, also so einem Keyboard, drückt auf eine Taste und daraufhin hört man einen Applaus. Und das Ganze wird aber, wenn es nicht live ist, nochmal nachbearbeitet.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das sogar noch halten wird und durchsetzen wird, weil du kannst natürlich die dollsten Abläuse so, du kannst live belachen. Momentan noch mit einer super Ausrede, die Viren halt. Vielleicht bleibt das auch so. Genau. Spart Publikum. Geht ja
also,
auch ohne.
Und jetzt Applaus, Applaus, Applaus für die Nummer 1 Hit von 1995, Die Doofen und Mief.
Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich Winke, Winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich frei.
Also wir sind uns einig, RTL Samstagnacht war dein Durchbruch und die ProSieben Morning Show war der Tiefpunkt deines Schaffens, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich rede so gerne über Tiefpunkte,
ja.
Verstehst du?
Okay, also ich war immer ein großer Fan des Frühstücksfernsehens. Grundsätzlich, ich sage mal, das war vielleicht auch eine schrullige Idee, dass ich dachte, die Leute setzen sich immer abends vor dieses elektronische Lagerfeuer, den Fernseher und verbringen da ihren Feierabend. Aber man kann ja auch morgens früh aufstehen und dann sich Fernsehen angucken. Mit diesem Grundgedanken, der vielleicht nicht ganz mehrheitstauglich ist, aber egal, dachte auch ich, jetzt mache ich mit bei einer Sendung, die das Frühstücksfernsehen revolutionieren wollte und das war die ProSieben Morning Show. Dann stellte sich aber raus, dass das nicht ganz so gut funktionierte. zu Beginn gab es allerhand Krisensitzungen. Jetzt muss man sich vorstellen, man tritt ja sowieso schon um 4 Uhr in die Maske beim normalen Frühstücksfernsehbetrieb und anschließend legt man sich dann auch früh ins Bett, wenn man fertig ist. Dort war es so, dass aber noch Krisensitzung auf Krisensitzung und Probe und Krisensitzung folgte. Man kam also nicht ins Bett, sondern ging direkt wieder in die Maske. Das machte man 2 Wochen hintereinander mit leicht sinkenden Quoten, nachdem man schwach begonnen hatte. Und dann gab es einen Tag, als die Sendung, als die Sendeleitung ganz zusammenbrach und der Zuschauer zu Hause nur ein schwarzes Bild sah und unser leicht konsterniertes Gebrabbel. Und diese Sendung hatte die höchste Quote, was einem natürlich zu denken gibt. Man denkt sich, warum machen wir das hier alles? Wir können ja auch Radio machen zum Beispiel. Scheint ja viel erfolgreicher zu sein. Und dann haben wir noch eine Woche schlaflos durchgehalten und dann habe ich den Programmdirektor unter Tränen angefleht, dass er mich aus dem Vertrag entbinden soll. Ja, wann macht man das schon mal überhaupt aus dem Vertrag raus wollen? Man verzichtet ja auch auf viel Geld. Ja. Einfach deswegen, weil man nicht mehr kann. Und das dann auch noch weinend. Das hatte schon so eine Selbstdemütigung Aspekt, so der da mit dabei war. Ja, da läuft der kalte Rücken runter.
Du wolltest einfach nur schlafen, ne?
Ich wollte einfach nur schlafen, genau. Mach endlich. Zieh die Vorhänge endlich zu. Ich will schlafen. Ja, war ein Irrtum. Aber Irrtümer gehören auch dazu, denke ich. Das ist ja eigentlich die Würze des Lebens.
Ja, und das sind so die Geschichten, die im Laufe der Jahre immer besser klingen, weißt du?
Natürlich. Ja, das Schöne ist ja, im Altersheim, glaube ich, hat man alle schlechten Erlebnisse aussortiert und spricht nur noch über diese lustigen Verfehlungen und Irrtümer, damit man die Leute im Altersheim dann schön am Kamin unterhalten kann. Und dazu gehört natürlich auch meine Anekdote von der ProSieben Morning Show. Ich hoffe, dass die anderen mir auch noch folgen können.
Habe ich was?
Eingeschaltet haben.
Habe ich was überlesen oder hast du wirklich mal Radio gemacht? Nee, ne?
Leider nicht. Nein, fehlt noch.
Naja.
Nee, gar nicht. Radio, es gibt ja viele Fernsehleute, die beim Radio angefangen haben. Nee, ich gehöre nicht dazu.
Gut.
Hätte ich aber gern. Ja.
Wir haben es jetzt gehört.
Ja.
Wiegald, lass uns doch mal ein kleines bisschen zurückschauen. Du bist ja schon 54, stimmt ja.
Ich bin 54 Jahre alt.
Ja, 67 geboren, in Oldenburg zur Schule gegangen und da warst du Klassensprecher.
Ja,
das ist so klischeehaft, da kann es eigentlich gar nicht sein.
Nein, ich habe mich schon bei der ersten Gelegenheit zur Wahl gestellt. Das war, meine ich, in der 3. Klasse damals, vielleicht auch die 2. Ich glaube, egal. Frau Uster, meine Klassenlehrerin, hat also gesagt, heute wählen wir einen Klassensprecher, wer möchte. Es gingen ein paar Arme hoch und ich wurde gewählt. Ist ja erstmal eine schöne Sache. Problem war, dass ich gar keine Ahnung hatte, was die Aufgabe eines Klassensprechers ist. Ich dachte, meine Aufgabe besteht darin, die Namen der sich raufenden Mitschüler in der Pause auf einem Zettel zu notieren und diesen Zettel im Lehrerzimmer abzugeben. Das habe ich auch gemacht. Das sorgte für Unmut und ich bezog auch Klassenkeile, wie man wohl so sagt. Und dann wurde ich darüber aufgeklärt von meiner lieben Klassenlehrerin, dass ein Klassensprecher andere Sachen zu machen hat. Und als das immer noch nicht wirkte, hat sie gesagt, Wiegald kann jetzt übrigens Judo. Und seitdem hatte ich in der Grundschule meine Ruhe.
Ja. Wie weit hast du es denn gebracht mit Judo?
Bis zum gelben Gürtel.
Also hilf mir, ich kenne mich da nicht so aus. Ist das das Schlechteste?
Der gelbe Gürtel ist die erste Prüfung, die man als Kind machen kann. Immerhin, ja. Ja, weiter ging's nicht. Aber ich habe trotzdem sehr davon profitiert. Und ich kann allen Kindern heute raten oder den Eltern von Kindern, schickt eure Kinder zum Judo, weil da lernen sie erstmal anständig fallen. Das ist im Leben von überragender Bedeutung.
Also beim Judo hast du es bis zum gelben Gürtel geschafft. Wie lief's denn sonst so in der Schule?
In der Schule, in der Schule viel Spaß gehabt. Ich war immer ein vielseitig interessierter Junge. Hilft einem in der Schule ja schon mal. Für Naturwissenschaften zeitweilig nicht ganz so viel Interesse wie für die Laberfächer, wie wir damals abfällig zu sagen pflegten, obwohl ich es in Wirklichkeit durchaus interessant fand. Und dann gab es aber auch ein paar Jahre, die ich eher langweilig fand, möchte ich mal sagen.
Warst du ein guter Schüler oder haben deine Eltern schlecht geschlafen?
Nein, ich war ein guter Schüler. Also ich hatte immer einen guten Schnitt und musste mich dafür auch nicht sonderlich anstrengen. Also klingt so hochtrabend. Ich war kein Streber. Das ist immer gefährlich, wenn Leute das von sich selber so sagen. Aber ich habe tatsächlich selten Hausaufgaben gemacht oder immer nur das Nötigste.
Ja. Und dann hast du irgendwann deine musikalische Ader entdeckt und hast Saxophon gelernt und Querflöte gespielt.
Richtig. Dem vorausging das düstere Kapitel meiner Kindheit. Klavierunterricht hatte ich, ganz klassisch. Ich bin mit dem Instrument Klavier aber nie so richtig warm geworden. Mir fehlt es wahrscheinlich auch an Talent. Und dann gab es ein Elternkonzert, also ein Konzert der Schüler für die Eltern. Die waren das Publikum. Und ich sollte ein 12-Ton-Stück für Kinder vortragen. Der Kobold von Erich Böhlke. 12-Ton-Stücke für Kinder sind ja schon mal wirklich eine merkwürdige Idee, sagen wir mal, weil ich war jetzt eh nicht so musikalisch und dann auch noch mit einem so komplexen musikalischen Material heillos überfordert. Ich ging also auf die Bühne. Es war ein Stück, das das Wirken eines Kobolds darstellt. Wie das so in der 12-Ton-Musik ist, also so modern jetzt für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. So, ich setzte mich ans Klavier, spielte den ersten Akkord, also so ein Dünn. Ich war aber extrem aufgeregt, voller Lampenfieber und hatte einen Filmriss und dachte, dieser erste Ton, dieses Dünn, sei schon der Schlussakkord gewesen. Ich stand also wieder auf, verbeugte mich vor dem ratlosen Publikum und ging ab. Eine einzige Person klatschte danach, nämlich meine Mama. Das war meine Pianistenkarriere.
Das erinnert mich, Wiegald, das erinnert mich an Hurz und Habe Kerkeling.
Ja, das war schon, es ging schon in die Richtung. Wobei HP damals natürlich genau wusste, was er tat. Das ist bei mir leider nicht der Fall gewesen. Aber ich war auch gerade mal 11 Jahre alt oder 10 oder sowas.
Ja.
Und dann, aber ich habe immerhin habe ich die Möglichkeit erhalten, durch den Klavierunterricht mir selber Querflöte und später Saxophon beizubringen. Und das war dann, da habe ich dann meinen Frieden mit der Musik gefunden, sozusagen.
Diese ganze künstlerische Karriere, ist die losgegangen, weil die Gene angelegt waren oder bist du völlig aus der Art geschlagen?
Ich bin eher aus der Art geschlagen. Also ich kenne sonst in meiner Familie, also gut, meine Oma spielte Akkordeon. Meine Mutter hat sich auch als Klavierlehrerin mal versucht. Aber es ist eigentlich jetzt wirklich keine Künstlerfamilie, sondern mein Opa war Eierhändler, Moorbauern. Es gab auch so Bankkaufleute, auch viele, also eher monetär interessiert. Ja. Ich hatte einen Vorfahren, einen Großvater mütterlicherseits, der hat alles Mögliche gemacht. Der war erst Filialleiter der Deutschen oder der Darmstädter und Nationalbank und dann war der Schwarze Freitag 1929, die Darmstädter und Nationalbank ging als erstes deutsches Kreditinstitut pleite und er wurde daraufhin Erlebnisgastronom und hat Auktionen stattfinden lassen im Dödlinger Hof in der Ortschaft Dödling und meine Oma war so eine Art Nummerngirl und ist einmal über die Bühne und hat so die Nummer hochgehalten.
Jetzt ach so, kommt na, da weißt du doch, wo es herkommt.
27. Das kann sein, dass das dann, also das könnte der familiäre Hintergrund sein.
Ja, genau.
Eventuell.
Was hätten sich denn eigentlich deine Eltern für dich gewünscht, was du mal wirst?
Philosophieprofessor.
Ah.
Das hätte sich mein Papa gewünscht. Und er fragte auch immer, willst du nicht doch noch Philosophie studieren? Aber ich hatte ja gar kein Latinum. Und dann scheiterte das schon an meiner Faulheit, weil das hätte ich nachholen müssen. Also ich habe Französisch gelernt auf der Schule, aber nicht Latein. Ja, und damit hatte sich das für mich auch schon erledigt. Aber das hätte sich mein Papa gewünscht. Meine Mama weiß ich gar nicht genau. Der war das, glaube ich, egal.
Also ich schließe daraus, dass du wahrscheinlich auch endlos diskutiert hast dann zu Hause, ne?
Oh ja, also bei uns zu Hause, Abendbrottisch, da wurde diskutiert. Mein Papa war Kommunalpolitiker für die FDP, Kreisvorsitzender. Und da wurde immer über Politik diskutiert, jeden Tag. Ist nicht gar nicht so schlecht. Ich ertappe mich dabei, dass ich das selber als Papa auch ein bisschen so weiterführe.
Ja. Ja, musst du noch ein bisschen warten. Momentan hören sie nur zu, ne? Und diskutieren noch nicht.
Ja.
So, Wiegald, dann ging es irgendwann in die Jazz-Richtung. Mit 15 hattest du deinen ersten Auftritt in einem Jugendzentrum. War dir da schon klar, dass du mal auf der Bühne landen wirst?
Ja, das war mir klar. Vorher schon. Ich habe mal auf einem Tonband Ich hatte einen Freund, der hatte eine Tonbandsammlung. Und dort hörte ich das Massey Hall Konzert von 1953. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charlie Mingus, Max Roach. Und ich hörte die ersten Takte von Perdido, dem ersten Stück auf dieser Tonband, dieses Tonbands. Und das war etwas, was ich noch nie gehört hatte. Also so Bebop, Jazz. Und ich wusste nach wenigen Sekunden, das gefällt mir sehr. Und das ist die Musik, die ich selber auch machen möchte. Wenn es irgend geht, auch beruflich. Und damit war meine Berufsfindung geklärt. Was sehr lustig war, weil mein Talent hat nie ausgereicht, um tatsächlich als Jazzmusiker mich durchzusetzen. Und es kommt mir im Nachhinein auch seltsam vor, warum ich mir ausgerechnet das ausgesucht habe. Aber das Stück, das Massey Hall Konzert finde ich weiterhin fantastisch. Also es ist mehr so eine Art Liebesgeschichte, die da begann.
Wie steinig war denn der Weg bis zu RTL Samstagnacht?
Es gab da ein paar Jahre, da war völlig unklar, ob ich da irgendeine Idee habe, die nicht nur mich, sondern auch andere begeistert. Also ich habe zum Beispiel Solo-Schallplatten gemacht, die erschreckend wenig Käufer fanden. Also mein Rekord bei 5 LPs, die ich herstellte vorher, war, glaube ich, so 200 verkaufte Exemplare. Und ich musste Miete bezahlen. Dann lernte ich einen Regisseur kennen, der plante seinen ersten Kinofilm, Hard Days, Hard Nights, und fragte mich eines schönen Nachmittags, ob ich Lust hätte, da die Hauptrolle zu spielen. Ich habe vorher nie daran gedacht, mich vor eine Kamera zu stellen, und sagte, weil ja die Miete bezahlt werden muss, ja, klar mache ich das. Ja, und dann am ersten Drehtag stellte ich fest, oh, das gefällt mir, das ist ja eine Arbeit, die mir leicht von der Hand geht. Und interessant noch dazu, da bleibe ich mal dabei. Ich lernte dann wiederum daraufhin andere Leute kennen, die andere Fernsehsendungen planten, und so war das. Ja.
Nach RTL Samstagnacht hast du dich dem, sagen wir mal, Wissenschaftsjournalismus zugewandt. Clever, die Show, die Wissenschaft mit Barbara Ehlichmann. Das war für mich persönlich der Nachfolger der Knopf-Hoff-Show. Kennst du die noch?
Ja, natürlich. Ja. So haben wir das auch empfunden.
Und dann kam nicht nachmachen. Sowas traut sich heute wirklich keiner mehr. Ich habe mir wirklich in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal ein paar Sachen angeguckt. Ist es klar, dass es heute nicht mehr läuft?
Ja.
Und weißt du auch warum? Weil uns, ich kann ja das erklären. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, da ging es über digitale Entwicklung und was das mit uns Menschen macht. Uns geht mit der ganzen digitalen Entwicklung nämlich auch ein Stück Humor verloren.
Völlig richtig. Ich will mich darüber jetzt gar nicht so groß auslassen, weil es ist natürlich auch leicht jetzt zu sagen, wir werden alle immer ernster, und das ist aber nicht Folge des Internets selber, sondern das hängt mehr mit den sozialen Netzwerken vielleicht zusammen, und das alles so ideologisiert wird und man Kämpfe, die man früher irgendwo anders ausgetragen hat, jetzt im Internet über politische Sachfragen durchführt.
Aber wie fühlt sich das denn an auf der Bühne? War es vielleicht früher einfacher, leichter Menschen zum Lachen zu bringen als heute?
Das will ich nicht unbedingt sagen. Nun habe ich mich selber immer eher als ernsthaften jungen Mann empfunden, über den die Leute aufgrund eines Missverständnisses lachen. Das macht es natürlich bisweilen leichter. Ich kann jetzt, also ganz am Anfang trat ich auf und Leute lachten und ich wusste nicht warum. Und ich dachte, nanu, lachen die mich aus oder was ist denn jetzt da so komisch? Ich halte doch hier einen ernsthaften Vortrag.
Was war das nochmal, das Missverständnis?
Ja, ganz am Anfang, also wenn ich so auch noch bei RTL Samstagnacht, also habe ich eine Reportage über kopulierende Regenschirme gemacht. Ich da wähnte mich in einer Reporterrolle, möchte ich mal sagen. Vorher gab es einen Dokumentarfilm, Der geile Osten, über den Tag der Währungsunion in der DDR. Und da habe ich Interviews geführt mit, keine Ahnung, Go-Go-Tänzerin, Kleinunternehmer. Und das waren ernsthafte Interviews. Von mir waren sie zumindest so gemeint. Aber nach der Ausstrahlung riefen mich Leute an und sagten, das war ja super lustig. Ich habe nicht kapiert, was die daran lustig fanden. Aber ich habe mit diesem Missverständnis leben gelernt.
Ja, okay. Du hast aus der Not eine Tugend gemacht. Kann man einfach mal so sagen, ne?
Und mir selber gefällt es auch besser, aufzutreten mit ernsthaften Themen, die aber aus einer schrulligen Laune heraus entwickelt sind. Zum Beispiel meine Vorträge über Einkaufszettel. Ich habe eine große Sammlung mit Einkaufszetteln.
Du übrigens, Wiegald, merke dir, was du gerade sagen wolltest. Ja. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und dann reden wir nämlich über deine Einkaufszettel.
Ah, okay, wie passend.
Wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, deine Eltern waren Banker, Alle beide.
Bankkaufleute, alle beide, genau. Ja,
das heißt für mich zwangsläufig, dass du gut mit Geld umgehen kannst.
Ha, schön wär's. Nein, interessanterweise interessieren sich meine Eltern auch nicht sonderlich für Geld. Die sind einfach nur in diesen Job der Bankkaufleute hineingeraten, weil man das damals für einen sicheren Berufsweg hielt. Aber an Geld sind die in Wirklichkeit gar nicht interessiert und ich auch nicht. Was manchmal ein bisschen schade ist, weil dann gibt man eben auch gerne mal das Geld für Sachen aus, die eigentlich jetzt nicht dringend notwendig sind oder eine klassische Fehlinvestition. Also wie wir schon bei den Doofen immer sagten, wir haben 1 Million für Vollmilch ausgegeben und ein paar Tage später stellt man fest, dass das mit den 3,5% überhaupt keine Zinsen sind, sondern Fett.
Ich dachte immer, du bist der Mann der Bausparverträge und geheimen Aktientipps.
Nein, leider nicht. Nee, kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Gar nicht.
Warum sammelst du denn eigentlich Einkaufszettel? Also keine Kassenzettel, dass wir uns nicht falsch verstehen, sondern selbstgeschriebene Einkaufszettel. Warum?
Also die sind nicht von mir geschrieben, sondern von anderen Leuten. Ich gehe in den Supermarkt, kaufe dort ein und scanne mittlerweile aus Gewohnheit alle Einkaufswagen ab, ob dort liegen gelassene Einkaufszettel zu finden sind. Das ist ja eine aussterbende literarische Kurzgattung, weil die Leute immer mehr ins Handy reintippen und immer weniger handschriftlich auf Zettel notieren. Aber ich habe eine mittlerweile große, üppige Sammlung zusammengetragen, mehrere tausend Exemplare, mit denen ich mich ausführlich beschäftigt habe. Ich habe ein Buch drüber geschrieben und auch Vorträge gehalten.
Ich verstehe das richtig so nach dem Motto, zeig mir deinen Einkaufszettel und ich sage dir, was du für ein Mensch bist.
So kann man das sagen. Zum einen dadurch, was dort notiert ist, also was wird gekauft, aber auch wie es notiert ist, die Handschrift, also man beschäftigt sich dann natürlich als Einkaufszettel-Spezialist auch mit Handschriftendeutungen, aber auch wie der Zettel gefaltet wird, ist verräterisch mitunter, ob er einfach so hingeworfen wird, ob Autos drüber gefahren sind. Und da gibt es allerhand Faktoren, die man deuten kann, um sich zumindest dann einzubilden, dass man die Person, die den Zettel verfasst hat, gut zu kennen.
Was ist dann an einem gefalteten Einkaufszettel so verräterisch?
Naja, manche Leute knüllen die einfach zusammen, andere Leute falten die sehr akkurat. Das deutet darauf hin, dass die entweder überhaupt sehr akkurate Menschen sind, mit großem Ordnungssinn oder auch sehr viel Zeit haben oder sehr, sehr kleine Hosentaschen. Also irgendeinen Grund wird es schon geben, nicht?
Außerdem sollst du auch noch Nasenhaarschneider, Duschhauben und Tütensuppen gesammelt haben. Du scheinst eine sehr verständnisvolle Frau zu haben.
Ja, die Tütensuppen habe ich mittlerweile entsorgt. Ich hatte Tütensuppen aus, ich glaube, 70 Ländern. Das Problem ist aber, dass Marktführer für Champignon-Cremesuppe, um die ging es nämlich, überall Knorr oder Maggi ist. So, und die Gestaltung ist sehr, sehr ähnlich in all diesen Ländern. Ich vom Äußeren, ich nehme an, dass das, was drin ist, sowieso immer gleich schmeckt. Und daraufhin habe ich dann diese doch sehr viel Platz in Anspruch nehmende Sammlung mittlerweile aufgegessen.
Als Leistungssportler Tütensuppen, super. Wirklich super, ja.
Ja, nun, hilft ja nichts. Ich konnte das ja nicht wegwerfen. Also ein bisschen was habe ich auch weggeworfen, muss ich zugeben, aber das meiste eben nicht. Dann gibt's bei Nasenhaarschneidern, das liegt mir sehr am Herzen, das sind Geräte, die zum Besten gehören, was der Mensch sich in seiner Menschheitsgeschichte an kreativen Dingen so ausgedacht hat. Ich weiß, 1991 flog ich einmal nach USA mit Delta Airlines und im Duty-Free-Programm an Bord gab es einen Nose-Hair-Trimmer und ich wusste gar nicht, was das ist. Und habe mir das dann von der Stewardess erklären lassen und fand das einfach drollig, dass man so ein Füllfederhalterartiges Objekt in die Nase einführt mit Schermessern. Und wer macht denn sowas? Und das habe ich mir gekauft. Das war der Grundstock meiner Nasenhaarschneidersammlung. So, und davon habe ich jetzt auch einige Dutzend zusammengetragen.
Und du bist ja jetzt auch in dem Alter, wo man die braucht, ne?
Ja, wobei ich habe die alle original verpackt. Also ich würde ungerne nur einen öffnen. Beziehungsweise ich habe natürlich ein doppeltes Exemplar, mit dem ich meine eigene Nase ab und zu bearbeite. Aber ich zupfe auch gerne Nasenhaare aus. Also
ist nicht dein Ernst?
Doch, das soll man eigentlich nicht tun. Also es kann sich entzünden und man kann sogar sterben, wenn man sich Nasenhaare ausrupft. Aber für mich ist das ein probates Mittel gegen Sekundenschlaf. Also wenn ich, nachdem ich einen langen Tag hinter mir habe und immer noch viel arbeiten muss, so von Sekundenschlafattacken oder auch im Auto oder auf dem Fahrrad erwischt werde, dann zupfe ich mir ein Haar aus und dann bin ich nachweislich einige Sekunden wach. Ich muss dann niesen, die Augen tränen, aber ich drohe nicht einzuschlafen.
Wiegald, kurze Fragen und kurze Antworten. Es geht los. Dein coolstes Hotelzimmererlebnis war?
Ich war mal mit Olli Dittrich vor den Doven, haben wir eine gemeinsame Schallplatte gemacht. Und wir haben ein Stück gemischt, ich glaube Heino, Caramba Carajo, ein Whisky, in der Stadt Genua. Und von diesem Hotelzimmer aus konnte man in den Nachbargarten sehen mit Sabrina Salerno, die wohnte dort. Vielleicht kennt die noch jemand, die hatte zwei Hits. Hot Girl, Hot Girl. Und der andere Hit war Boys, Boys, Boys.
Ah ja, die kenne ich doch. Ja, genau. Ja, ja.
Das ist jetzt merkwürdigerweise das erste Hotelzimmerereignis, das mir assoziativ in den Kopf kommt nach dieser Frage. Aber es soll ja eine sehr kurze Antwort sein, was ich jetzt schon nicht geschafft habe mit dieser langen, länglichen, ziellosen Anekdote, die auch auf keine Pointe hinsteuert.
Aber was hast du mit ihr gemacht?
Ich war viel zu schüchtern, um mit ihr Kontakt aufzunehmen. Aber Olli hat dann für mich... ich glaube, Autogramme getauscht. Ich habe ein Autogramm von ihr gekriegt und ich habe verpflichtet, ihr ein Autogramm von irgendjemand anders zu schicken. Wahrscheinlich eine oder so. Das weiß ich nicht mehr.
War ja total unvergesslich, ne?
Ja, es war irgendwie unvergesslich, aber ich merke auch, dass diese Anekdote gar nicht als Anekdote taugt, sondern ziellos in der Gegend rumwabert.
Und deswegen fangen wir auch gleich nochmal von vorne an. Also ganz kurz, wenn es geht, gell?
Ja, ja.
Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Kinder?
4.
Das Gute an dir ist?
Ich trage Brille.
Was ist nicht so prickelnd?
Die Brille ist manchmal schmutzig.
Ist das nicht furchtbar? Und man merkt das erst viel zu spät, wenn man sich die Brille manchmal genauer anschaut, dann denkt man, Gott.
Ich war heute beim Zahnarzt und dann kommt's ja raus. Dann liegt man da schon, hat die Hände schon eigentlich so seitlich verkrampft neben dem Körper liegen. Jetzt möchte man die Brille abnehmen und dann denkt man, huch, jetzt fällt mir erst auf, was da alles drauf ist. Bratensoßen, Spritzer, Auto, Reifenabrieb. Also was für eine merkwürdige Melange, auch Luftverschmutzung, die sich absetzt an meiner Brille. Grausam.
Wovon träumst du gerade?
Ich jetzt gerade hier im Moment?
So grundsätzlich.
Ach so, grundsätzlich. Sauna. In die Sauna gehen mal wieder.
Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest.
Protagonist der entpolitisierten Spaßgesellschaft war mal etwas, worüber ich mich 1997 merkwürdigerweise ärgerte.
Heute nicht.
Heute würde man ja denken, boah, endlich mal einer, der nicht alles unter so einem politischen Gesichtspunkt sieht.
Mit wem würdest du gern öfter mal verwechselt werden?
Josef Haydn? Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum ich auf Josef Haydn komme, aber es klänge auch gut. Ah, da ist ja der Josef Haydn. Das wär eigentlich total gut. Nein, ich bin nicht Josef Haydn, ich bin Wiegald Boning.
Schon mal den Führerschein abgegeben?
Nein, bisher noch nicht.
Bio oder konventionell?
Ist mir völlig egal. Also eher Bio, aber ich esse auch Wurst.
Hammer oder Handwerker? Heißt, machst du es selbst oder lässt du jemanden kommen?
Nein, lieber Handwerker. Ich mache auch Sachen gerne selber, aber das ist bei den meisten Ausbesserungen, die im Haus vonnöten sind, total gefährlich, wenn ich da dran gehe. Ich habe schon selber einen Schlag gekriegt beim Auswechseln einer Glühbirne. Also da muss man schon mal hinkriegen.
Paris oder New York?
Paris.
Joggen oder Sit-Ups?
Joggen.
Tattoos oder Piercing, was hast du?
Gar nichts. Ich habe mir aber mal ein Arschgeweih aufkleben lassen, temporär. vor vier Jahren in so einer öffentlichen Sauna. Da hatten alle waren tätowiert, nur ich nicht. Und es gab so einen Schuppen, da konnte man sich temporäre Tattoos aufkleben lassen. Und das habe ich dann gemacht. Das fand ich sehr lustig. Das war aber so ein klassisches Arschgeweih. Also so richtig schlecht. Vermisse ich jetzt manchmal.
Was ist bei dir immer im Kühlschrank?
Quark. Zurzeit esse ich sehr gerne Quark. Vielleicht aber auch, weil ich mehrere Termine beim Zahnarzt habe und nichts Festes essen kann. Größere Teile des Tages. Und Quark geht.
Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Saunagänge. Sauna, alles, was damit zusammenhängt.
Ja. Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen?
Mit Goethe. Also ich stelle mir vor, gerade jetzt Weimar, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Erfurt starte mit einem Tandem und hinten säße der Goethe drauf und ich würde mit ihm von Erfurt nach Weimar radeln, da gäbe es viel zu besprechen. Also jetzt alleine schon landschaftlich und auch, er kennt ja auch Erfurt und da, was, er könnte mir erklären, was noch so ist wie früher und was anders. Und in Weimar natürlich, da würde er richtig aufleben. Da würde man da zu seinem Gartenhaus gehen und ach, das steht immer noch, würde er sagen. Und dann könnte man ganz stolz präsentieren, dass das jetzt ein Museum ist. Und vielleicht erinnert er sich sogar an einzelne Ausstellungsstücke. Da hätte ich Spaß dran.
In welcher Beziehung bist du ein Spießer?
In vieler. Also ich habe zum Beispiel gerne einen komplett durchgetakteten Tagesablauf. Also 5 Uhr aufstehen, eine Tasse Kaffee trinken, 6 Uhr anziehen, zur vollen Stunde gewisse Dinge erledigt haben. Also am liebsten schreibe ich mir auch eine Dispo für meine Freizeit.
In wen warst du mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen?
Kim Wilde.
Ah.
Kim Wilde, ja, also fand ich extrem sexy oder finde ich eigentlich immer noch. Und dann sind wir mit den Doofen mal aufgetreten in Kiel und bei der Veranstaltung war auch Kim Wilde. Und dann hat die Plattenpromoterin, die mich begleitete, schon immer so gefeixt, hier ist auch Kim Wilde, soll ich sie in die Garderobe holen? Nein, lass es bleiben. Nein, ähnlich wie bei Sabrina Salerno. So, und dann kam sie und dann weiß ich noch, dass ich mir dann von ihr ein Autogramm hab geben lassen. Das hat sie auch beflissen gemacht und ging dann wieder weg. Also auch natürlich ein trauriges Ende einer langen, heimlichen Liebschaft.
Deine erste große Liebe hieß?
Claudia.
Dein erster Kuss war wo?
In Hamm. Hamm in Westfalen. Bei einem Jazz-Workshop. War ich mit 14, glaube ich.
Dein erstes Auto war ein?
Ein Alfa Romeo, Alfa Sud.
Das beste Auto, was du je besessen hast?
Von Alfa Romeo, Alfa Sud, würde ich sagen.
Die längste
ich
hab Zeit.
Kein Auto.
Die längste Zeit. Du hast kein Auto?
Nee, ich habe kein Auto. Ich wohne ja hier in der Stadt in München und da ist ja S-Bahn und Fahrrad und ich komme gut klar. Ja.
Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
Ja, schon zweistellige Jahres. Im zweistelligen Jahresrahmen bewegen wir uns.
Und das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
So blöd bist du ja auch nicht. Das habe ich mehrfach gehört. Da freue ich mich jedes Mal.
Wiegald, du bist durch und durch Musiker. Ich hoffe jetzt nicht, dass du dir den Josef Haydn wünschst. Was hat denn der eigentlich gemacht? Nochmal.
Der Haydn, der hat ganz viele Symphonien geschrieben.
Ach, Wiener das ist Klassik. Mir jetzt entfallen.
Ja.
Ja, genau.
Sollte eigentlich zum Kastraten ausgebildet werden. Was ja, was heißt ausbilden? Weil sein Musiklehrer sagte, der Junge hat eine so schöne Stimme. Vielleicht sollten wir den doch dann zum Eunuchen machen, sozusagen. Die Eltern haben sich aber gegen die notwendige Operation entschieden. Und daraufhin wurde er dann Komponist später. Also, interessanter Leben. Ich kann mich irgendwie mit ihm identifizieren. Stelle ich gerade fest.
Ja. Wiegald, was würdest du denn jetzt gerne hören wollen? Ich würde jetzt gerne einen Titel für dich spielen, den du unheimlich magst.
Ja, dann nehmen wir was von Kim Wilde auf jeden Fall.
Und denken jetzt, oder ich habe jetzt sozusagen vor meinem geistigen Auge dein Gesicht in dem Moment, wo sie reinkam.
Ja, das ist schön.
Wetten, das war einer der wenigen Momente, wo du sprachlos warst?
Da war ich komplett sprachlos. Es war tatsächlich so. Also, und da war ich ja schon erwachsen, Mitte 20 oder so. Ich habe kaum ein Wort rausgekriegt, außer could I please have an autograph? Das sind die großen Niederlagen. Ja,
ja. Und was von Kim Wilde soll es denn jetzt sein?
Ja, nehmen wir And Then You Came. Ja.
Ja, genau, das passt ja auch. Für Wiegald Boning, heute bei Radio SAW, Leute am Sonntag. Bitteschön.
Danke.
Ich musste dich jetzt wieder aufwecken, das war Kim Wilde und es erinnert dich an die Garderobenszene von vor 25 Jahren.
Mhm.
Was steht denn außer dem Autogramm von Kim Wilde noch so auf deiner persönlichen To-Do-Liste?
Ich muss gestehen, dass ich Gott sei Dank schon einen Großteil meiner persönlichen Träume abgearbeitet habe. Also da ist gar nicht mehr so viel zu tun. Ich habe ja noch mal kleine Kinder. Ich hoffe, dass ich die gut ins Leben begleiten kann und gesund bleibe. Ansonsten reisen darf man eh nicht. So, nee, mir geht's prima.
Schläfst du denn schon wieder durch, sag mal?
Ja, ich schlaf durch. Ja, ich sowieso. Ja,
ich also ja ich erinnere mich, Wiegald, ich erinnere mich, wie das war, als meine Kinder so klein waren. Was habe ich manchmal mir gewünscht, lasst mich schlafen. Und dann kamen sie morgens um 5:30, egal ob Freitag oder Sonntag oder Montag.
Ja, nein, bei mir ist das irgendwie okay. Zum einen brauche ich immer weniger Schlaf und zum anderen stillt meine Frau auch immer noch. Und da kann man als Mann ja jetzt wenig
nicht viel machen.
Unterstützung. Ja, kann man nicht viel machen, genau.
Sei froh. Ergänzt sich.
Ja,
sei
genau.
Froh. Sag mal, wenn am Donnerstag LOL startet, dieses Last One Laughing, wer zuletzt lacht, die Show mit all den, ach, wo habe ich sie denn nur, die Liste? Hilf mir, wer ist nochmal mit dabei?
Caroline Kebekus, Barbara Schöneberger, Anke Engelke, Thorsten Sträter, Teddy Tecklebrand, Kurt Krömer, Mirko Nonchef, wer fehlt noch? Rick Kavanian.
Richtig.
Wer fehlt noch?
Max Giermann.
Max Giermann natürlich, ja.
Ja,
der Kinski.
Der Kinski so gut kann. Ja. Oh, meine Herren. Mhm. Sag mal, kann man das jetzt so sagen, wer den Boning mal scheitern sehen will, der muss am Donnerstag gucken?
Ja, ich will mal nicht vorgreifen, aber ich persönlich war am Rande meiner Möglichkeiten. Ich habe schon alles gegeben.
Was ging?
So, nicht mit einem Resultat, über das ich jetzt nichts sagen möchte.
Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir am Donnerstag, oder egal, man kann es ja gucken, wann man will, das ist ja das Schöne, wünsche ich dir ein stabiles Internet.
Ja, danke.
Ja,
sehr gerne.
Und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn die Zeiten mal wieder anders sind und man sich auch wieder in die Augen schauen kann, dass ich irgendwann mal sagen kann, wenn ich dich am roten Teppich treffe, Wiegald, ich war die mit der komplizierten Internetleitung.
Und ich hoffe, dass dieses Aufeinandertreffen bald passiert.
Das hoffe ich auch. Ich grüße dich nach München. Mach's gut.
Dankeschön.
Und es war schön mit dir.
Auch.
Ja, mach's gut.
Danke sehr.
Ciao.
Schönen
Tschüss.
Tag. Tschüss.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.